findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Okay, dann machen wir.
Dann nehme ich auch. So. Hallo, liebe Gäste, ich freue mich sehr, heute in der Lunchbox mit der Lilith Becker unterwegs zu sein. Und ihr werdet es nicht glauben, denn wir laufen nebeneinander spazieren mit dem Hund. Und ich freue mich, dass du da bist, liebe Lilith. Und für alle, wer ist Lilith Becker? Sie verantwortet das Content-Netzwerk Yeet der evangelischen Kirche. Und ich freue mich sehr, dass wir uns tatsächlich beim Corporate Influencer Breakfast mal über den Weg gelaufen sind und auch davor schon einmal.
Ja, genau, im Hessischen Rundfunk.
In Sachen, auch Corporate Influencer. Und ich gedacht habe, so, jetzt muss ich dich doch mal ansprechen, ob wir nicht auch irgendwie zusammenfinden. Und jetzt laufen wir spazieren hier. Hallo.
Ja, sehr schön. Ich dachte ja, es wäre Standard in deinem Podcast, dass du, wenn Leute spazieren gehst, weil ich habe ausgerechnet einen gehört, wo das nicht war, ne? Da war Vivian Pein zugeschaltet. Da habe ich gedacht, ja gut, aber sonst wird sie wohl immer mit den Leuten spazieren gehen.
Tatsächlich aber bin ich immer spazieren. Und meine Gäste laufen manchmal auch draußen, aber manchmal tatsächlich sitzen sie eben auch am Rechner, so was für sie eben auch der bequemere Weg ist. Und ich finde, ich nutze das immer, damit ich so ein bisschen in Bewegung komme, weil ich ja den ganzen Tag am Rechner bin. Und dann denke ich so, meine Gedanken kommen in Fluss, wenn ich laufe.
Ja, ist ein Traum. Ich liebe das zu laufen und draußen zu sein. Ich weiß nicht, ob du mich fragen willst nach 3 Hashtags.
Das würde ich machen, genau. Also, damit darfst du direkt starten. Was sind deine 3 Hashtags, die dich persönlich am besten beschreiben?
Ich wurde bei Winfried Ebner, war ich auch im Podcast, da wurde ich danach gefragt. Und ich habe ihm gesagt, ich habe so eine Abwehr dagegen. Und heute, dann habe ich den Podcast von dir gehört, die Lunchbox, habe gedacht, okay, die 3 Hashtags kommen jetzt, überwinde mal. Keine Ahnung, wo da mein Trigger war, ja. Also ich habe mir extra was überlegt.
Okay.
Ich komme vorbereitet. Das Hashtag Bewegung. Das, ne, das passt, deswegen passt sehr gut, dass wir hier zusammen laufen. Das ist auf jeden Fall mein Lebenselixier. Das gibt mir die Kraft überhaupt. Sonst würde ich überhaupt gar nichts schaffen, glaube ich, wenn ich nicht in Bewegung wäre die ganze Zeit. Das zweite ist Glaube, weil das meinen Beruf viel ausmacht, aber weil ich, das macht, sagt doch was über meine idealistische Ader. Ich bin furchtbar idealistisch. Ich versuche immer dauernd ehrlich zu sein und authentisch, was in beruflichen Bezügen gar nicht immer so schlau ist, wenn man diplomatisch sein sollte.
Oh ja.
So, das ist eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Ich lerne ganz viel darüber. Das ist der Glaube, genau. Und der dritte Hashtag ist die Liebe, weil das ist für mich der höchste Wert, die Liebe in anderen zu wecken, aber auch die Liebe in mir selbst zu finden und zum Leben und die schönen Dinge zu entdecken.
Drei Hashtags, da kann ich super anknüpfen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem zweiten. Bewegung hatten wir so ein bisschen, da gehen wir nochmal nachher ein. Aber wenn wir jetzt an Glaube gehen und du sagst wirklich, du bist auch jemand, der sehr authentisch in der Kommunikation ist. Diplomatie ist nicht immer so einfach. Wie kriegst du das hin? Oder warum ist dir das auch wichtig tatsächlich? Diese ehrliche Kommunikation, das ist ja heute, was man nicht mehr so überall antrifft. Auch gerade, wenn man liest, es wird ja immer alles als besonders positiv dargestellt. Und wie kriegst du das übereinander?
Ehrlich zu sein? Wahrscheinlich habe ich irgendwie das Gefühl, von ganz klein auf immer erforschen zu wollen, was das Richtige ist und was, ob es eine Wahrheit gibt und wie Dinge funktionieren. Vielleicht kommt es auch so ein bisschen daher und dass ich dann oft auch, ich fühle mich eigentlich, ja doch, wahrscheinlich, natürlich jeder fühlt sich persönlich angegriffen auch mal. Ich diskutiere total gerne auch mit Leuten. Manchmal empfinden Leute das dann als persönliche Angriffe auch, ne? Obwohl ich immer denke, ich bin doch ganz sachlich, ich frage doch nur. Und dann gibt es Leute, die ertragen das ja kaum, weil Konflikt ist ja auch so ein Thema, der den Menschen kaum aushalten. Oft denken wir, habe ich so das Gefühl, man müsste ja Konflikte lösen. Mhm. Ich habe das Gefühl, manchmal muss man auch Konsens lösen, weil wenn Dinge nicht stimmen, dann muss man das auch lösen. So, weil Dinge liegen halt nicht immer übereinander. Das wäre dann ja auch eine künstliche Harmonie. Beantwortet es die Frage mir nicht so richtig? Oh Gott, habe ich mir richtig verquatscht.
Nochmal versuchen. Nochmal,
komm, frag nochmal.
Ich soll nochmal fragen. Ja. Also, starten wir nochmal. Wie kriegst du das tatsächlich übereinander, dass es dir gelingt, authentisch zu sein? Also wirklich deine Ehrlichkeit nach vorne zu bringen, auch wenn es vielleicht nicht immer diplomatisch ist mit dem, was man dann braucht oder was auch dein Gegenüber erwartet.
Ach ja, nee, ich denke schon, dass ein Gegenüber doch grundsätzlich das erwarten würde, oder? Wenn wir uns begegnen als Menschen und in die Augen gucken, dann möchten wir doch gern wissen, woran wir sind. Nee? Du nicht, lieber?
Doch, schon.
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich ganz gut läuft so. Und es gibt dann so Ausnahmesituationen, wo ich denke, komm, hättest du einmal deine Klappe gehalten. Oder dann kommt natürlich auch so ein inneres Schamgefühl, wenn ich merke, ich bin doch jemandem zu nahe getreten vielleicht oder ich das befürchte. Ne, das kommt wahrscheinlich dann auch mit dem Versuch, immer ehrlich zu sein. Aber natürlich, ja, so. Man sagt natürlich auch nicht immer alles, oder ich sage auch nicht immer alles so genau, wie ich es denke. Man versucht natürlich auch freundlich Dinge zu sagen, wenn man was erreichen möchte. Deswegen, ich sage ja, ich lerne da ja auch.
Ja, finde ich wirklich gut, weil, also ich glaube, jeder würde wahrscheinlich auch sagen, ja, Nina ist auch jemand, die immer ziemlich ehrlich und damit auch sehr direkt ist. Das ist auch nicht immer ganz so einfach, weil da manchmal müsste man tatsächlich ein bisschen diplomatischer sein. Aber mir ist es tatsächlich wichtig, auch in den Spiegel gucken zu können. Hat das was bei dir damit auch zu tun, diese Ehrlichkeit? Hat natürlich auch mit in Sachen christlicher Glaube, wenn man jetzt darauf geht, ist es natürlich auch ein Grundthema, ehrlich miteinander umzugehen.
Wahrscheinlich. Ich habe gerade gedacht, mein erster Impuls ist eben dieses Staunen über die Welt und wie sie ist und wie sie funktioniert und diesen Antrieb zu haben, das verstehen zu wollen. Ich glaube, da kommt es eher her. Ehrlich verstehen zu wollen, wieso jemand was denkt und wieso jemand welche Ansicht hat, wieso Dinge so sind, wie sie sind. Ich habe zum Beispiel meine schwierigste Disziplin, ich weiß nicht, ob ich es bei Winfried auch erzählt habe, aber die schwierigste Disziplin war für mich im Journalismus, weil ich ja Journalistin auch bin, ganz seit über 20 Jahren, Kommentare zu schreiben, weil dann du genötigt bist, so eine Position einzunehmen. Manchmal. Könnte ja auch differenzierter sein, Kommentar, ne? Mhm. Aber das ist mir am allerschwersten gefallen, eine Meinung eindeutig hinzustellen, weil ich dann auch so denke, ja, aber dann gibt's doch noch so, ne, jetzt dieser Realomat, den habe ich gemacht mit meiner Tochter. Und dann kriegst du ja so eine Frage gestellt, wollen Sie, dass Agrardiesel weiter subventioniert wird? Ja oder nein? Ja, jein. Ne? Und es geht mir bei so vielen Fragen so, dass ich sagen würde, jein. Also die Wahrheit, deswegen ist eher das der Antrieb, glaube ich. Das Staunen und das rausfinden wollen.
Ja, also es ist... Ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht mit dem Thema, wenn du das weiter spinnst in Richtung Haltung. Also wenn du jetzt auch Kommentar sagst und man hat einen Kommentar geschrieben, dann beziehst du ja auch ganz klar Position und Haltung. Wie wichtig ist das oder wie spielt es da sozusagen auch mit rein?
Total wichtig, mega wichtig. Für Menschen in der Kirche glaube ich auch immer und alle, die bei uns da im Influencer-Netzwerk sind, wir nennen sie Creator, die Corporate Influencer, ne? Also Menschen, die über ihren christlichen Glauben in den sozialen Medien sprechen, für die ist es extrem wichtig, ihre eigene Haltung zu zeigen. Also deswegen ganz oben auf der Liste. Und auch aus dem christlichen Glauben, es gibt natürlich so eine Dauerfehde unter den Christen, auch weil die einen sagen, nein, Glaube darf niemals politisch sein und die anderen sagen, naja, Glaube ist immer politisch. Mhm. So, weil du dich nämlich einbringst als Christ in diese Welt und Teil dieser Gemeinschaft bist. Insofern, immer wenn du dich einbringst, wird es politisch, könnte man sagen, weil das ist ja die Polis, die Gemeinschaft, ne? Kennen wir ja schon aus der Antike, aus dem antiken Griechenland. Die Gemeinschaft, die miteinander etwas entscheidet. Insofern, ja, immer politisch.
Wenn wir da weiterspinnen, welche Verantwortung habt ihr sozusagen aus dem Netzwerk heraus für euch übernommen? Wenn man jetzt auch gerade den Meinungsdiskurs sich anguckt, was im Moment passiert, was auch politisch passiert, wie seid ihr da sozusagen aufgestellt? Welche Empfehlungen habt ihr? Wie geht ihr mit den Creatoren um? Da bezieht ihr Position zu einzelnen Dingen auch stärker? Ist es ein Thema, mit dem ihr euch im Moment auch stärker auseinandersetzt, wie die politische Lage, die Entwicklung sozusagen ist und da auch die Kirche sich jetzt sozusagen positioniert?
Die evangelische und die katholische Kirche haben sich ja auch, die haben eine Stellung genommen, als März da im Bundestag irgendwie die AfD mit den Stimmen der AfD diesen seltsamen Antrag durchgebracht hat. Und der Grundwert, den alle haben, also es geht ja gar nicht darum, sich auf eine Seite zu stellen, sondern immer auf die Seite der, oder in den Mittelpunkt sozusagen, für die Menschenwürde. Das ist auch immer in Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und ich würde sagen, das ist genau der Wert. Alles, was menschenverachtendes oder Menschen degradiert oder zu zweiten Menschen zweiter Klasse macht, das ist nicht christlich mehr, sondern jeder, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Das würde ich sagen. Das ist die Empfehlung und das ist auch unsere Haltung. Und deswegen mit dem Blick versuchen wir an Dinge ranzugehen und natürlich, das ist jetzt ja, kann man sagen, ah, das ist ja idealistisch. Nein, ich würde sagen, das ist die Grundlage und von da muss man dann gucken, wie es am besten dann wir das regeln können irgendwie alles. Ja. Ja, und ich finde, was ich schwierig finde, zum Beispiel, ich bin jetzt kein CDU-Fan, ich würde nicht Friedrich Merz wählen, ich finde ihn auch schlimm. Was ich aber schlimm finde, ist, wenn auch jetzt an der Siegessäule in Berlin, habe ich auf Instagram gesehen, haben welche dran projiziert mit Lichtschrift, wir hassen die CDU, wir hassen Friedrich Merz. Und das weiß ich, das ist auch nicht nötig. Ich finde, das da muss ich ausnahmsweise mal Olaf Scholz zustimmen, der gesagt hat, sie spielen Poker. So, ne? Mhm. Denke, ja, da hat er sich wirklich verspielt, das war blöde. Das verstehe ich auch nicht. Also, aber vielleicht ist er auch ziemlich rechts. Ja, guck, jetzt bin ich ganz schön politisch. Nein, so extrem sind wir nicht politisch. Aber das ist jetzt alles meine ganz persönliche Meinung, meine Laienmeinung dazu.
Ja, ich glaube, es ist einfach schwer in der jetzigen Zeit, gerade wenn man sich anguckt, wie eine andere Partei sozusagen sehr erstarkt und es ja keine Rezeptur gibt und auch keinen gemeinsamen Diskurs. Also wie lässt sich auf so einer Basis miteinander sprechen oder auch diskutieren? Das sieht man ja, das ist ja kaum bis gar nicht möglich. Wie schätzt ihr ein oder wie schätzt du auch sozusagen ein aus dem Netzwerk heraus, wie Diskurse zukünftig auch anders geführt werden müssen, wenn man sagt, eine solche Partei würde auch demokratisch gewählt werden?
Wie die AfD jetzt? Mhm. Ja, ist schwierig. Dann können wir gucken und beobachten, was sie mit unserer Demokratie veranstalten, wenn sie an der Macht sind und wie weit sie dann damit kommen, ne? Ob es dann auch Mehrheiten im Bundesrat gibt. Keine Ahnung. Aber wir haben ja auch verschiedene Menschen in unserem JIT-Netzwerk, die auch verschiedene Positionen haben und unterschiedliche Blickwinkel natürlich auf diese Welt. Also weil jeder ja auch in unterschiedlichen Lebensrealitäten, selbst wenn alle Deutschland, Österreich und die Schweiz, einer wohnt in den USA, wohnen, sind die Lebensrealitäten ja ähnlich, aber doch wiederum ganz anders, weil jeder, die einen wohnen, das ist ja ein lesbisches Pfarrerinnenpaar, anders arm, die zusammenleben mit ihren zwei Kindern, die haben natürlich andere politische Bedürfnisse als jetzt Sarah Wetscherer, die irgendwie schwarz ist und deswegen gegen Antirassismus sich einsetzt, obwohl das natürlich dieses Rassismus Menschen zu zweiter Klasse erklären, Menschen zweiter Klasse erklären, ist schon ein ähnlicher Ansatz, aber die haben unterschiedliche politische Ziele durchaus auch, ne? Also was sie konkret fordern.
Ja.
Oder wiederum Leute, die sich irgendwie für was ganz anderes, die einfach über ihren Glauben sprechen und gar nicht so viel mit Politik am Hut haben wollen, gibt's natürlich auch. Aber man kann sich eben nicht ganz raushalten, weil Entscheidungen, die politisch getroffen werden, die betreffen dann ja auch die Menschen direkt. Und dann sind wir wieder gefragt, finde ich.
Genau. Wie wichtig wird denn eigentlich Kirche in Zukunft sein? Schwieriges Thema, oder?
Ja.
Können wir ein bisschen anfangen, mal zu beleuchten?
Keine Ahnung, das ist ja dann ja auch eine absolute, ich stecke da drin ja mit einem Fuß, ne? Da sieht man ja vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Also die Frage, die sich mir schon auch stellt, die Veränderung, die es ja sozusagen auch mit Kirche gibt, wie viele in die Kirche gehen. Es gibt natürlich auch noch viele Ältere, die sozusagen jeden Sonntag in die Kirche tatsächlich gehen. Viele Jugendliche haben das ja gar nicht oder viele Jüngere machen das gar nicht. Wie ist sozusagen auch die Zielsetzung für euch auch jetzt in so einer Zeit, die für viele, viele Beteiligte nicht einfach ist, tatsächlich vielleicht stärker in den Austausch mit den Menschen und mit der Gesellschaft zu kommen?
Ich glaube, dass Kirche ja ganz stark im Austausch mit den Menschen und in der Gesellschaft ist, weil sie ja ganz maßgeblich den sozialen Wohlfahrtsstaat mit all ihren Institutionen mitgestaltet, mit Krankenhäusern, Kindergärten, Obdachlosenhilfen, Bahnhofsmissionen.
Also, weiß man das immer so?
Nee, das weiß man nicht. Die Kirche ist super schlecht da drin, das zu kommunizieren. Ganz, ganz miserabel, finde ich. Also da ist die Kirche einfach noch nicht so up to date. Es ist kein stramm geführtes Unternehmen, weil es ja aus so vielen kleinen Einzelteilen, also Kirche und Diakonie und Caritas bestehen aus so vielen winzigen Einzelteilen, die auch nicht im Gleichtakt laufen. Und ich glaube, das ist ja was in so einer Zeit, die so komplex ist, wo Leute ja auch in so vielen verschiedenen Lebensrealitäten stecken, die sich unter Umständen gar nicht richtig berühren, dass man das auch natürlich dann gar nicht mitkriegt. Und es gibt dann ja diese Forderung nach so einem, so eine Sehnsucht, glaube ich, bei vielen, nach so einer ganz klaren Orientierung und einem Erlöser. Ne? Deswegen kann Donald Trump sich ja auch so super inszenieren als Erlöser und auch jetzt der Fritze, ne? Vielleicht wird der auch unser Erlöser mit der Alice Weidel zusammen. Toll. Nein. Aber weißt
bitte
du?
Nicht.
Bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Ja, siehst du, da fangen wir an zu beten.
Ja. Also bitte nicht.
Thema Kirche. Ja. Ja, also ich glaube,
aber da würde man auch nicht drüber nachdenken. Ne? Das ist ja auch wieder das Spannende. Du würdest dann automatisch vielleicht denken so, oh Gott. Oder du hast Zuversicht und hoffst, dass Dinge, auch das hat ja mit Glaube was zu tun und trotzdem ist nicht sofort griffig Kirche da.
Nee, und du hättest aber trotzdem, glaube ich, egal wen du fragst, vermute ich mal, dass du doch die Hoffnung hättest, dass Kirche sich für die Menschlichkeit einsetzt. Mhm. Also jetzt die Mary Ann Buddy, die dem Donald Trump da im Gottesdienst auch mal erzählt hat,
oh,
er soll
Gänsehaut
doch Gnade,
Moment,
ja,
oder?
Aber dann siehst du doch, was für eine Wirkung solche Worte, und sie war in der Position, das zu sagen, weil sie eine Bischöfin ist, weil sie eine Person aus der Kirche ist. Das ist ja so irre. Also die Leute lassen sich dann doch was sagen, weil sie denken, ah, das ist die Rolle der Kirche, ne? Für den Menschen zu sein. Mhm. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass Kirche hat ja auch zum Beispiel mit anderen sozialen Trägern dieses United for Rescue ins Leben gerufen, in der Seenotrettung, was ja auch viel Kritik einbringt. Aber auch da wieder, das ist super politisch und die einen finden es ätzend, dass Kirche sich da einmischt. Aber nein, immer wenn es darum geht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, dann muss Kirche da sein. Und wir werden sehen, wie die Institution das überlebt. Aber ich glaube, Menschen sind immer auf Beziehung und aus und auf Miteinander und auf Mitmenschlichkeit. Und dann werden wir sehen, welche Institution es dann ist und welcher Glaube. Letztlich muss ich dann sagen, ist es mir sogar egal. Ich hoffe, dass es aber immer Institutionen gibt oder Gruppen von Menschen, die sich dafür einsetzen, die anderen nicht aus dem Blick zu verlieren und sich nicht abzuschotten. Aber es wird natürlich schwieriger in den Zeiten, in denen wir leben, in krasser Überbevölkerung und Klimakatastrophe und Menschen sind auf der Flucht und unsere sozialen Systeme kollabieren. Ne? Deswegen, aber die Rolle wird, glaube ich, größer, das zu stärken, diesen Faktor, dass wir alle eigentlich das gleiche Bedürfnis nach Liebe und Frieden haben.
Ja. Mit Sicherheit, also vor allen Dingen auch Frieden. Und es war ja so lange ein bisschen selbstverständlich geworden, dass wir in einer doch relativ friedvollen Welt leben. Und auf einmal gerät so die Welt wieder aus den Fugen. Und ich frage mich schon, welche Wege muss oder kann Kirche aber auch einschlagen? Oder könnt ihr auch über das Netzwerk YEAD sozusagen einschlagen, um Menschen tatsächlich ein Stück weit stärker zu erreichen?
Mit der Botschaft von Liebe und Frieden.
Vielleicht, also oder überhaupt Kirche wieder mehr in die Präsenz zu bringen. Also Kirche überhaupt mehr als nicht nur, da passieren auch Missbrauchsfälle, die es auch überall gegeben hat und Übergriffe, sondern da gibt es eben auch was in solchen Zeiten eine Art von Halt geben kann, Menschen. Und auch Menschen sozusagen ja jeder Herkunft und auch wo sie eben auch leben. Also ich meine, weißt du, es gibt viele, denen geht's auch so nicht schlecht. Es gibt viele Menschen, die leben mit auf der Straße und trotzdem ist vielleicht die Kirche ein Zufluchtsort, der das sein kann und der natürlich jetzt auch in dem ganzen, ja in dieser ganzen Veränderung, die wir haben und auch in dieser Schnelllebigkeit vielleicht plötzlich wie so ein bisschen eine Festung auch sein kann, wie so ein Schutz sozusagen, den man suchen kann. Wie braucht man da aber eine Präsenz, um da überhaupt wieder richtig andocken zu können? Es gibt ja genügend auch wie die Zahlen sind, dass viele Austritte gibt aus der Kirche. Wie geht man damit um, sich selber auch vielleicht anders zu positionieren wieder.
Ja, im Moment gehen die Landeskirchen so damit um, dass sie pauschal 30% überall sparen in der Regel und so ein bisschen versuchen hinzugucken. Aber manchmal fährt eigentlich einfach der Rasenmäher drüber über ganz vieles, was nicht cool ist. Aber es geht alles so schnell und ich glaube, die Menschen haben dann auch jeweils in den Institutionen, gibt es da auch Beharrungskräfte, weil die sehr hierarchisch sind natürlich. Und die Menschen, die über das Geld entscheiden, schaffen sich ja in der Regel nicht zuerst ab. Ne? Das ist ja auch logisch irgendwie. Und dann passieren natürlich nicht nur coole Sachen. Es gibt aber auch noch Parlamente. Also die Kirchen sind ja auch demokratisch organisiert, parallel eigentlich wie der Staat. Sie haben ein Parlament, sie haben eine Exekutive, sie haben eine Legislative, ne? So. Also, und dann haben sie noch den Journalismus, das sind wir tatsächlich, auch eine vierte Gewalt, die evangelische Publizistik, würde ich schon so sagen, die das Ganze beobachtet. Und wir versuchen genauso, wie gerade sich unser demokratisches Wesen hier so halbwegs ein bisschen abschafft. Manchmal habe ich das Gefühl, es stellt sich die Frage parallel in der Kirche auch. Wie wir das schaffen, da würde ich jetzt wahrscheinlich echt einen Preis gewinnen, wenn ich das beantworten könnte. Aber deswegen, jetzt drehen wir uns nochmal zurück im Kreis ein bisschen, aber für mich persönlich wäre es wichtig, dass die Werte weitergetragen werden. Und ich glaube, das ist was, was die Menschen, die eben in dieser Kirche sind, auch vertreten. Auch die, die jetzt öffentlich darüber sprechen, wie unsere Influencer, ne? Oder Menschen, die überhaupt sich äußern, egal auf welcher Plattform sie das jetzt tun, sei es in sozialen Medien, sei das vor Ort in ihrer Gemeinschaft auch. Und das wäre das Schöne, wenn das vom Glauben bleibt, weil, also mir ist ein bisschen schade, dass meine Schwester nicht dabei ist. Die kennt sich super mit Statistiken aus. Die hat dann neulich eine gehabt, wo dann stand, dass Menschen, die religiös angebunden sind, in viel höherem Maß, ist eigentlich auch wenig überraschend, bereit sind, sich zum Allgemeinwohl beizutragen und ehrenamtlich auch zu beteiligen. So. Und das ist eine gute Nachricht, ne? Also weil Menschen in diesen Gemeinschaften, auch in religiösen Gemeinschaften, oft eine stärkere Verbindung haben. Aber das kannst du natürlich auch haben, wenn du, weiß ich nicht, einen tollen... Wir haben zum Beispiel so ein Zentrum für Jugend und Alte da in unserer Stadt. Da gibt es auch Leute, einen Kreis von Ehrenamtlichen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da von der Kirche sind, ne? Es gibt natürlich auch soziale Initiativen, auch wie die Tafel, die auch so dann Dinge bewegen. Oder Digital School Story mit vielen Ehrenamtlichen. Auch nicht alle in der Kirche, aber ne, bisher gibt es in dieser Statistik, sind viele Menschen religiös tatsächlich angebunden, die sich engagieren. Also mehr als Menschen, die nicht religiös angebunden sind. Also ist eine Sozialisationsfrage. Wie sehr kann ich mich einer Gemeinschaft und ihren Werten auch verschreiben? Und das ist vielleicht so ein Beitrag. Und wie sehr der erodiert, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen, ne? Wie stark wir sind und was sich vielleicht auch daraus entwickelt.
War das auch so ein Punkt, was du damals mitgesehen hast, als ich dich angesprochen habe? Wollt ihr nicht sozusagen mit den Creatoren bei uns mit aktiv werden? Und wäre das nicht auch was sozusagen, wie man langfristig vielleicht... den Religionsunterricht in Schule wieder lebendiger gestalten kann mit so einer Methodik wie uns. Waren das so Gedanken, die du irgendwie mit hattest?
Als du mich angesprochen hast? Weiß ich gar nicht genau. Ich finde es erstmal gut. Es muss nicht immer alles in die Kirche passen, weißt du, finde ich. Also, und muss dann auch nicht gleich um den Religionsunterricht gehen. Ich bin ja einfach froh um alle Menschen, die füreinander da sind und eben die Liebe suchen im Leben und nicht, wie ich mich am besten von anderen trennen kann. Aber natürlich, wäre das schön, ne? Wenn das klappt, eine Kooperation, die noch größer wird. Ich finde, du solltest nochmal in unser Netzwerk kommen und es noch mehr Leuten vorstellen.
Ich bin ja ganz begeistert, weil Michael Sommer macht das ja wirklich super cool und war jetzt im Einsatz gerade in der 5. Klasse, die sich mit dem Was ist was Demokratieband auch beschäftigt haben und er sozusagen auch nochmal natürlich als der ist wirklich so ein Storytelling-Experte, also der wirklich so Geschichten erzählen kann, der wirklich nochmal den Hinweis gegeben hat, wie werden Dinge, die man einfach sagt oder auch auflistet, wie kann man die tatsächlich in der Geschichte mit übersetzen. Das ist total spannend an der Stelle. Wenn ich eben weiter gucke, und das ist auch was wir sozusagen mit gespiegelt bekommen von den Schulen, es gibt tatsächlich Zuwachs jetzt, dass man sagt, wie kriegt man überhaupt wieder mehr Leben in Fächer wie Religion und Ethik, ja. Also es sind ja so ja, stiefmütterliche Fächer vielleicht eher, oder die man auch mal, also denke ich zu meiner Zeit, naja, dann ist man halt mal nicht in Rallye-Unterricht gegangen, sondern hat was anderes gemacht. Das scheint es immer noch so zu geben oder vielleicht auch vermehrt. Und es scheint eben auch das Thema zu sein, wie kann man vielleicht auch andere Themen aufgreifen im Religionsunterricht. Und da gab es jetzt in einer Schule auch die Überlegung, tatsächlich, wie kann man Werte vielleicht da in den Fokus rücken und wie kann man gemeinsame Werte finden. Und das fand ich ganz spannend, weil da gab es plötzlich die Verbindung zwischen katholischer und evangelischer Religion, dass man gesagt hat, man kann ja auch beide Klassen zusammenpacken und lässt sie übergreifend miteinander arbeiten, weil Werte, und du sagst es eben auch, Menschlichkeit, gehören ja zur Religion dazu, ob das jetzt katholisch oder evangelisch ist. Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Idee, das in die Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist, nochmal ganz anders auch wieder in dieses Ich zu kommen und zu finden. Ich glaube, das Ich für junge Menschen ist ganz wichtig, um nachher eben auch in diesem großen Wir, nämlich in der Gesellschaft auch, einen eigenen Platz finden zu können.
Ja, das teile ich absolut. Ich war so ein bisschen verhalten, als du das mit dem Religionsunterricht gesagt hast, weil das ja so unterschiedlich ist in den Ländern.
Mhm.
Also in Berlin müssen die Religionslehrer an die Schulen gehen und sich dafür bewerben, dass da überhaupt eine Klasse zustande kommt. Und wenn es keine gibt, dann gibt es keine. Und ich deswegen, ne, also das ist jetzt ein Sonderfall, aber die Länder haben es so, in Bayern ist es klar, dass es da
Religionsunterricht gibt. Genau, ich rede von Bayern.
Okay. Und in Hessen zum Beispiel, meine Tochter hatte in der 5., 6. gar keinen evangelischen Religionsunterricht, die musste in den katholischen gehen, weil es gar keinen gab. Okay. Es kam gar keine Klasse zustande. Oder es gab keinen Religionslehrer. Wahrscheinlich gab es auch keinen Lehrer, der da war. Das ist ja auch dauernd. Mhm. Gestern 6 Stunden gehabt, 6 Stunden Schulausfall. So ist das bei der dauernd, ja. Jetzt meine ich, haben ja Schulen auch geschlossen wegen Grippe anscheinend. Bei uns nicht, aber bei uns werden die Kinder da aufbewahrt in der Schule. Also das heißt, das ist so, wäre so schön, ne, wenn es das gäbe. Und ich wäre sofort dabei und ich teile absolut deine Meinung. War gerade nur so ein bisschen, ich war im Realistenraum, du warst noch im Träumerraum.
Ja, nee, ja, ich denke mal, dass man vielleicht genau diese Dinge wieder anders beleben kann. Also ja, man erlebt natürlich die Fakten da draußen auch und ich habe das jetzt auch mit Moritz in der 2. Klasse, hat auch Rallye-Unterricht. Trotzdem gibt es da viele, viele Kinder, die auch in Ethik da schon sind. Das gab es zu meiner Zeit gar nicht in Schule.
So viel Ethik.
Ja, also
ja, bei mir schon.
Nicht, dass es das nicht geben kann, weil ich finde, das sind teilweise auch total spannende Fragestellungen, die die haben. Und ich frage mich immer, kann man sowas nicht auch übereinander legen? Also kann es da nicht mehr Verbindungen auch geben?
Ja, das wäre so schön. Meine Tochter hat mir erzählt, dass sie hat eine Freundin, also sie hat mehrere, die Muslima ist. Und die geht dann, weil es keinen muslimischen Religionsunterricht gibt, die in Ethikunterricht. Und der Lehrer hat am Anfang gesagt, es gibt keinen Gott, nur dass sie das weiß. Das sagt er dann, dieser Muslima, ne? Und die war halt sauer darüber und hat es dann meiner Tochter erzählt. Also das finde ich, du weißt, ja genau, aber ja. Es gibt immer Leute, die irgendwie seltsam sind und ihr politisches oder Weltbild da so mit einbringen und versuchen, den Kindern dann aufzudrücken. Das, so soll es ja eigentlich auch nicht sein. Ich vermute, es wird auch nicht die Mehrheit sein, ne?
Wir hoffen es.
Was ich interessant finde, ist, dass das Kreuz, ne, so, das christliche Kreuz so viel Modeschmuck ist. Ist dir auch mal aufgefallen?
Ja.
Also, meine Tochter trägt auch eins, könnte man sagen, ja, du arbeitest ja auch in der Kirche. Nee, aber eigentlich hat sie tatsächlich nicht so viel mit der Kirche zu tun, weil auch ich gehe sonntags sehr selten in Gottesdienst. Meine Gottesdienstheimat ist echt auf Instagram und in Podcasts und auf Zoom, weil da gibt es ja so viele Angebote, digitale. Ne? Ich habe das seit der Corona-Zeit, tatsächlich beschränkt sich dann mein Gottesdienstbesuch auf Weihnachten, Ostern, Taufen, Hochzeiten, Beerdigung und so. Ne? Und ich gehe sonst ganz selten mal, weil sonntags will ich echt frühstücken und bei uns im Ort gibt es tatsächlich auch nicht so viele Angebote, die nachmittags wären oder so. Das, wenn ich in der Stadt wäre, wäre es cool. Also ich glaube, weil da gibt es mittlerweile so viele experimentelle Gottesdienste, da würde ich das sofort, also wenn ich irgendwo bin, wo es was Cooles gibt, dann gehe ich da auch schon mal hin, wo es was anderes ist als dieser klassische Sonntagmorgen um 10.
Ich vermisse das einfach tatsächlich, so was Experimentelles mal, weil ich weiß gar nicht, aber es hat sich einmal eingebrannt, dass ich mal im Gottesdienst mit in Bayer Aschaffenburg tatsächlich war. Mein Großvater hat da lange gelebt und da war eine ganz andere Stimmung, als man sonst kennt. Da war plötzlich ein Gospelchor, da wurde geklatscht, da war feierliche Stimmung, da war große Freude, da war Lachen. Das ist ein ganz anderes Bild gewesen, als das Bild, was ich ewig lang über Kirche mit habe. Man muss immer still sein, man darf klatschen schon gar nicht. Man singt, man muss ganz viel stehen. Dann ist es zwischendurch eisekalt im Winter, weil sowieso nicht geheizt wird. Dann sitzt man auf Bänken, ja, die auch nicht bequem sind. Nee. Es ist einfach nie...
Erzählt da jemand was mit Worten, wo man denkt, hä?
Ja, da ist so... Der Wohl, das Wohlfühlen, ja, das habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, das ist irgendwie gar nicht gewollt oder gegeben. Man, ich hatte immer das Gefühl, man muss da leiden, wenn man in die Kirche geht. Und ich frage mich immer, müsste man sowas nicht ändern, um Menschen als Gemeinschaft zusammenzubringen? Das mag immer noch ein ganz einseitiger Blick sein, weil sich das vielleicht total geändert hat. Für mich war das so abschreckend, dass ich wenig in Kirche gegangen bin und auch nicht so gerne gehe und eher dann das an Weihnachten nutze, weil das Krippenspiel schön ist, da irgendwie das Gefühl der Feierlichkeit anders ist. Und ich frage mich, was Kirche oder wie Kirche sich auch langfristig ändern muss, um tatsächlich Menschen besser erreichen zu können. Und das auch im virtuellen Raum vielleicht. Finde ich gar nicht schlimm.
Nee, genau. Und ich finde, da es gibt auch schon viel. Das ist auch wieder eine Frage, ne, was man mitkriegt und was nicht. So auf dem Dorf hat man vielleicht nicht unbedingt das Experimentelle, weil es ja auch da die Leute gibt, die an der Tradition hängen. Von denen hast du ja auch noch viele.
Ja.
So. Und im virtuellen Raum und auch in diesen experimentellen Gottesdiensten, aber auch tatsächlich ich war ja auf dem Dorf auch, ne? Unser Pfarrer war super aktiv in der Jugendarbeit und ich kenne Kirche so und deswegen habe ich natürlich auch da eine solide Grundlage, ne, was meinen Glauben angeht und kann dann auch jetzt ganz anders und spielerisch damit umgehen. Aber auch erst im Erwachsenenalter bin ich irgendwie dazu, oder im Jugendalter dann irgendwann. Kirche bietet eigentlich schon immer diese Räume. Also für Jugendliche, wo sie sein können und wo sie auch tatsächlich so sein können, wie sie möchten. Es sei denn, wir haben so ein schwarzes Schaf wie bei so manchen Lehrern, ne? Mhm. Wo, ja, hatten wir auch ein paar in der Kirche offensichtlich. Ich hatte das Gott sei Dank nicht, hatte einen ganz tollen Pfarrer, der uns hat machen lassen. Und ich habe dann auch mit 12 angefangen, in der Kinderbibelwoche mitzuarbeiten. Dann habe ich mich um die ganz Kleinen gekümmert. Mhm. Und dann habe ich schon Verantwortung bekommen für kleine Kinder und habe mit denen gebastelt und gespielt. Ja. Habe mal Schokokussbrötchen gegessen. Mein Lieblingsgericht in der Kirche war das immer. Deswegen bin ich da auch immer hin. Die hatten Tischkicker, ne? Ganz viele haben da ihre musikalischen Karrieren gestartet. Mhm. Also du hast in der christlichen Szene ja irre viel Musik. Mhm. Weil Leute ja auch diese Freiheit bekommen, ihre Bühnenkompetenz da einzuproben. Das fängt ja im Krippenspiel an. Das ist ja so interessant. Das heißt, du hast eigentlich als Kind, und ich hatte das auch, immer im Krippenspiel mitgespielt. Und wir haben auch ganz viele unterschiedliche Stücke gemacht, nicht nur so das Klassische, ne? Sondern auch experimentelle. Ich habe im Kinderchor gesungen, alles. Also ich hatte ganz viel Möglichkeit, mich einzubringen, mich selbst zu gestalten. Und das hast du eigentlich als Kind gar nicht an so vielen Orten. Mhm. Es sei denn, du hast Eltern, die dich überall hinfahren und dich irgendwie fördern. Ich bin da halt hingegangen, ne? Meine Eltern, das so klassisch aufgewachsen, meine Mutter zu Hause, mein Vater immer gearbeitet, aber meine Mutter so hat uns schon auch versucht, immer zu allen Sportarten zu schicken. Mhm. Das war ihr Hauptfokus. Aber wenn ich irgendwie dann so Spaß haben wollte mit Freunden zusammen, dann sind wir in die Kirche gegangen. Und wenn Kirche dieser Ort wieder sein könnte, wäre natürlich cool, aber Kinder heute, ne, sind halt im Internet und am Handy und treffen sich in der Schule. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit deinem Sohn ist. Bei meinen Kindern ist es so, die telefonieren den ganzen Tag mit ihren Freunden.
Meiner wird erst 8, da ist noch nicht weit, aber der spielt auch schon gerne am Rechner.
Ja, und da bin ich gespannt, wie sich das dann entwickelt. Ich persönlich, die so eine solide Grundlage hat, erlebe das, was ich im Netz erlebe an Glaubenssachen, den Leuten, denen ich folge, als sehr spielerisch und auch do-it-yourself so ein bisschen. Zum Beispiel hat mich so ein bisschen gerettet und sehr glücklich gemacht, Seligkeitsdinge, die in der ersten Corona, im ersten Lockdown war ja Ostern. Und dann, ne, konntest du nicht mit deiner Familie, also nur mit deiner Familie, ich konnte schon mit meinen Kindern und meinem Mann, aber dann hat sie so eine Anleitung gezeigt, wie man Abendmahl feiern kann.
Cool.
Das ist natürlich so ein Thema. In der katholischen Kirche darf natürlich ja nur der Priester, ne, weihen das Brot und zum Leib. Und das ist ja bei uns ein bisschen freier. Aber alleine zu sagen, ne, Jesus hat das Brot geteilt und hat es dir gegeben, weil, ne, und er dich liebt, weil du irgendwie weil du geschaffen bist wie alle anderen und weil du Teil von dem ganzen Großen bist. Und das ist so schön, wenn du selber das interpretieren lernst und selber anwenden darfst. Und ich finde, diese Freiheit müsste Kirche noch viel mehr geben, und das machen unsere Influencer total, diese Glaubensfreiheit geben und sagen, hier, das ist das Angebot, wir kennen die Grundlagen, weil so eine didaktische Anleitung brauchst, macht ihr ja bei Digital School Story auch, eine Anleitung und einen Raum schaffen, wo Leute sich dann selber ausleben können und ihre Autonomie und ihre Freiheit austesten können und ihre Kreativität so freien Raum geben können.
Und das wäre ja was, was man wunderbar in Schule machen könnte.
Zum Beispiel, da sind sie nämlich also, noch, da müssen sie noch hin.
Diese Räume sozusagen zu ermöglichen,
ja,
und da eben genau sowas aufleben zu lassen. Also da könnte ja bunt gesungen werden, da könnte genau Bibelgeschichten gemalt, gespielt.
Das will halt nicht jeder, ne? Weil das dann ideologisch verbrämt ist. Da darfst du dann nicht überall rein. Also ich glaube, als Religionsgemeinschaft stehen dir da nicht alle Türen offen, weil es Vorbehalte auch gibt. Das ist auch so eine Herausforderung. Man erwartet, glaube ich, viel von Religionsgemeinschaften, dass sich halt immer ordentlich verhalten. Und andererseits möchte man dann aber lieber nichts damit zu tun haben, weil man Angst hat, man wird irgendwie indoktriniert oder so, habe ich manchmal das Gefühl. Und gibt's ja auch, ne? Also es gibt ja auch Sekten. Kann man natürlich auch an eine schlechte Gemeinschaft geraten. Aber kann man auch, wenn man sich einen Yoga-Guru anschließt, dann kann man auch eine schlechte Gemeinschaft geraten. So kann man in vielen Bezügen. Deswegen
kann man wahrscheinlich überall tatsächlich.
Und vielleicht mit dem Wissen, das auch so darum wächst, mit auch den Informationen, die wir über all das bekommen, was nicht gut läuft in der Welt, kann ich mir auch vorstellen, dass so eine Ängstlichkeit vor Gemeinschaft manchmal auch entsteht. Und erst wenn du sagen kannst, ich habe das erlebt und deswegen habe ich da gute Erfahrungen gemacht, ne, dann kannst du viel freier aufspielen. Mhm. Und sonst würde wahrscheinlich deine Bequemlichkeit dann siegen und sagen, ach nee, lieber nicht, es könnte eh gefährlich sein.
Was macht es aber mit jungen Menschen, wenn wir so ein Signal schon setzen?
Wer sendet welches Signal?
Naja, das, was du jetzt quasi gesagt hast, dass Gemeinschaft, dass sowas auch Angst machen kann und so. Also das sind natürlich schon Fragen, die da auch kommen oder die da auftauchen. Wie lernt man das sozusagen? Also wie geht man damit um? Oh Gott, jetzt werden wir gerade von einem Riesenlaster, der Baumabfälle abtransportiert, überholt. Und das mitten im Feld. Aber... ja, wie kommt man dahin, dass man dann sozusagen auch jungen Menschen mehr Hoffnung gibt, das erleben lässt? Da ich sehe die einzige Möglichkeit tatsächlich in Schule. Also du siehst, es gibt ganz viele Dinge, die in Schule möglich werden, gemeinsam zu erleben, gemeinsam auch zu teilen sozusagen. Ob das jetzt ist, tatsächlich nachher die Technik, Sachen, wenn wir weitergehen, auch in Richtung KI und Co., um zu gucken, wie kann man damit überhaupt umgehen und experimentieren.
Vielleicht noch mehr Sozialpartnerschaften von Schulen, ne? Bisschen wie Berufsschulen das ja auch machen, dass sie sich immer so viele externe Referenten holen und externe Erlebnisse. Also bei unseren Kindern gab es in der Grundschule, das fand ich auch sehr schön, so ein Zirkusprojekt zum Beispiel. Gibt es auch unterschiedliche Zirkusse, aber unser Zirkus war echt gut. Der bei meiner Schwester bei den Kindern war nicht so geil, aber ne, auch da wieder. Du musst halt auch Glück haben, mit wem du dich da verpartnerst, ob das Angebot gut ist, ob die Leute dann, dass das klappt. Aber die Hoffnung nicht aufgeben und sowas anbieten. Ja, und wahrscheinlich würde Kirche dann auch immer helfen, Partnerschaften zu haben. Dann ist sie nämlich nicht alleine und kommt nicht. Das ist wie die Bundeswehr, die auch in die Schule wollte, ne? Das gefällt den Leuten auch nicht. Da gab es ewig Diskussionen rum. Darf jetzt so ein Bundeswehroffizier da allein rein? Oder muss da jetzt jemand mit, der noch das freiwillige soziale Jahr gleich mitverkauft? Oder wie machen wir das jetzt, ne? Weil wollen die jetzt alle unsere Kinder zu Soldaten machen? Also da kommt sowas. Wollen die jetzt alle unsere Kinder zu Christen machen? Moment mal, Mission ist vorbei. Kreuzzüge sind aber ne? Da spielt ja
aber auch mit. Da wäre ja die Vielfalt sozusagen die Möglichkeit, schon aufzuzeigen, welche verschiedenen Glaubensformen es gibt. Und ich glaube, damit schafft man eben den Raum, die Perspektiven erstmal zu öffnen und zu schaffen, denn das Interesse ist ja da. Und wenn man sich junge Menschen anguckt, also wir hatten jetzt ein großes Werteprojekt sozusagen abgeschlossen, wo wir mit der Wertestiftung kooperiert haben. Und da war tatsächlich das Thema auch, dass sich Jugendliche auch mit nicht deutscher Herkunft mit Realschülern zusammengetan haben und dann sozusagen sich intensiv über ihre Werte ausgetauscht haben und da auch ganz neue Perspektiven kennengelernt haben, die man aus unterschiedlichen Ländern sozusagen auch mitgebracht hat. Mhm. Da hast du Vielfalt und Lernen gemeinsam und sie das so wertgeschätzt haben, dass es so eine Möglichkeit gab. Also müssen Erwachsene anders denken lernen?
Ja, auf jeden Fall. Klar. Also wer sonst? Wer sonst, wenn nicht wir? Wir geben es ja weiter. Wir prägen ja die nächste Generation. Das war eine rhetorische Frage, Nina.
Wenn es so einfach wäre. Lass uns noch mal hinspringen zum Thema Bewegung.
Ja, das ist gut.
Wie viel Bewegung brauchen wir tatsächlich mehr in unserer Gesellschaft?
Oh je. Ich bin keine Ärztin.
Ich meine jetzt nicht sportlich, sondern wie viel Bewegung brauchen wir tatsächlich, um
Dinge zu verändern?
Um zu verändern, um selber gestalten zu wollen, um nicht nur in dem zu verharren, was wir eben auch gewohnt sind. Dafür braucht man Bewegung. Wie viel brauchen wir mehr? Und wie können wir Bewegung lostreten?
Ich kenne das Maß ja nicht. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich ja alles permanent. Und zwar in einem ganz hohen Tempo. Ich weiß nicht, deswegen bin ich jetzt natürlich gleich zurück auf den Körper gegangen. Ich habe das Gefühl, umso schneller sich die Entwicklung um uns herum bewegen, umso weniger bewegen sich die Menschen. Weil es ja auch, du sitzt mehr im Auto, du sitzt mehr vorm Computer. Ne, wir ist ja alles darauf, die ganze Entwicklung ist ja darauf ausgelegt, es uns immer bequemer zu machen. Du musst weniger denken, du kannst alles nachgucken, musst nichts mehr auswendig lernen, musst nicht in die Bibliothek gehen, du musst nirgendwo mehr hinlaufen. Also alles um sich durch Rom bewegt sich schneller und der Mensch bewegt sich dadurch langsamer, habe ich das Gefühl. Deswegen, mir fehlt gerade das Maß dafür. Ne? Ich würde ja auch nicht sagen, man muss das rückgängig machen. Ich bin ja auch keine Technikpessimistin. Da ist ja auch super viel Gutes drin, dass wir jetzt hier spazieren gehen und einen Podcast aufnehmen können mit unseren Handys zum Beispiel. Nein, Mini, aber auch was an Möglichkeiten da ist. Ne? In der Medizin, das ist irre. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, ob das die entscheidende Frage ist, wie viel Bewegung wir brauchen. Die Frage ist, wie kriegen wir eine Koordination, wie können wir einen Dialog haben über jeweils das Ringen in den Gemeinschaften, was das Gute ist und wie viel können wir tatsächlich beeinflussen, weil die Welt um uns herum ja auch immer ein Faktor ist. Das frage ich mich eher. Wer hat eigentlich noch die Übersicht? Natürlich gar niemand. Keiner, egal was Elon Musk behauptet oder Donald Trump, natürlich haben sie auch nicht die Übersicht über diese ganze Welt und über die ganzen Bedürfnisse. Und dann ist eher die Frage eben, ich glaube, die Bewegung muss eher wieder in kleinen Gruppen entstehen. In kleinen Stämmen, ne, Tribes heißt es ja im Internet, die sich zusammentun und versuchen, was Gutes auf die Beine zu stellen. Das sind die Gruppen, wo du ja noch Übersicht hast. So, eigentlich muss ich wieder dich interviewen, so wie ihr das macht.
Das haben wir erst neulich gemacht, deswegen, du sollst nicht immer Fragen zurückstellen, sondern Antworten geben.
Mach doch, ich
zumindest
Quatsch
deine
doch. Ganz unqualifiziertes
Ideen dazu,
Zeug die ganze Zeit.
Denn die Frage, die sich mir trotzdem immer noch stellt, ist, haben wir dann die richtige Bewegung, die wir haben, und brauchst Bewegung im Kopf, um Veränderung mitzumachen? Ja, die Welt dreht sich, aber trotzdem bleibt sie ja für viele einfach so stehen auch. Also viele Menschen probieren ja Dinge auch nicht weiter zu bewegen, auch wenn sich draußen ganz viel schneller dreht. Deswegen frage ich mich, welche Form der Bewegung wäre dann wahrscheinlich die richtige, auch um Menschen mehr aus dieser Starre vielleicht rauszukriegen.
Ich glaube, wir müssen alle
einen
Genuss am Frust entwickeln. Tatsächlich.
Genuss
weil
am Frust. Dinge,
ja, weil sich alles, was wir uns wünschen, wenn du stehen bleibst, du sagst ja selbst, die Welt bewegt sich von alleine weiter. Du kannst durch dein eigenes Stehenbleiben ja nicht die Welt aufhalten, sich zu bewegen. Das heißt, ne, du hast das Bedürfnis nach Stillstand, was du bekommst, ist Bewegung. Du hast das Bedürfnis vielleicht nach Bewegung und du rennst wie verrückt und hast das Gefühl, aber alles bleibt doch so und ich kann nichts ändern. Deswegen Genuss am Frust, diese Ambivalenz. Ne? Du möchtest Sicherheit, okay, der Preis ist, dass du deine Freiheit aufgeben musst. Mhm. Du möchtest Freiheit, vielleicht verlierst du deine Sicherheit. Deswegen, ich glaube, dieses Frustthema zu akzeptieren, ich glaube, diese Zeit erfordert eine irre Flexibilität von uns. Nicht diesen, ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat ein Chef, ein Vorgesetzter zu mir gesagt, der neu kam in unser Unternehmen und nicht verstanden hat, wie wir arbeiten, hat gesagt, es reicht jetzt auch mal, ihr müsst jetzt auch mal Alltag haben. Dass die anderen Redaktionen schaffen das doch auch. Ne? Weil wir dauernd irgendwas anderes gemacht haben und er überhaupt nicht verstanden hat, was wir da machen. Der wollte ganz klare Strukturen haben und verstehen, was wir tun, aber das, so ist das nicht. Und das ist was ich vielleicht auch in meiner Arbeit, das ist deswegen auch so cool bei mir, dass ich so krass flexibel sein muss. Das ist eh was ich gerne bin auch. Mhm. Merkt es auch, es hilft mir auch mit den Kindern. Also mein Mann fällt es ein bisschen schwerer, der hätte gerne Berechenbarkeit, Kontrolle. So, ne? Ich erwarte das heute Abend ganz schön. Wir sitzen zusammen beim Abendessen und alle verstehen sich und sind glücklich, erzählen sich glücklich von ihrem Tag. Und dann hat aber vielleicht einer keinen Bock zu essen, jemand anderes ist schlecht gelaunt, dann fangen die Kinder sich an zu streiten. Ne? Geil. Und ich denke so, ajo, war eine Möglichkeit, habe ich in Betracht gezogen. Und mein Mann ist ganz unglücklich und traurig. Ich denke mal, wie oft kann man denn da traurig sein? So. Manchmal klappt es ja auch, ne? So, aber das ist ja eben, es muss immer die Möglichkeit, man sollte immer wissen, es kann sein, dass es nicht klappt. Und so, das ist die große Herausforderung, glaube ich, emotional damit umzugehen. Deswegen diesen Frust, ja, zu sagen, okay, der Frust ist mein Freund, weil ich habe ihn erwartet.
Ja.
Und das ist natürlich ein krasses Paradox, weil wir andererseits, indem wir diese ganze Welt ja kontrollierbar und berechenbar machen, denken wir, ne, wir verlangen ja, das ist unser Lebensrecht, Existenzrecht, dass wir hier alles unter Kontrolle haben. Wir haben unsere Gesundheit unter Kontrolle, wir haben die Geburten unter Kontrolle, wir haben alle Menschen unter Kontrolle, weil wir sie alle überwachen können. Aber nix da. Die Wahrheit ist, haben wir eben nicht. Ne? Das ist vielleicht dieses Bewegungsthema, ja.
Das ist spannend. Also das muss ich tatsächlich nochmal weiterspinnen. Ich möchte jetzt mit dir relativ zum Abschluss nochmal in die Vergangenheit springen. Nämlich in deine Schulzeit. An was erinnerst du dich, wenn du an Schule denkst?
An meine Grundschulzeit auf jeden Fall. Tatsächlich an meinen Rallye-Unterricht. Ich hatte eine Lehrerin, die war, also ich bin 89.
Gib zu, das hast du dir im Vorfeld überlegt.
Nee, gar nicht. Aber wenn wir jetzt da schon sind, ne? Weil der Rallye-Unterricht war cool, wir haben immer nur Bilder gemalt. Die hat uns Geschichten vorgelesen aus der Bibel und wir mussten jede Stunde dazu ein Bild malen. Und ich habe, das war wahrscheinlich für manche Jungs richtig kacke und nervig, aber für mich als Mädchen, das gern gemalt hat, war das super. Ich habe so einen ganzen Ordner mit Bibelgeschichtenbildern gehabt und ich durfte die halt selbst gestalten. Ne, und das war schön, daran erinnere ich mich. Meine Lehrerin war damals 61, die ist nach unserer Klasse, dann die hat noch die Jungs an den Ohren gezogen, wenn die frech waren tatsächlich. Ne, also, die war super streng, die hatte so einen Dutt und ganz viele Haarnadeln mit ihren grauen langen Haaren. Mhm. Frau Ron hieß die, an die erinnere ich mich sehr gut. Dann bin ich an Rechenkönig, erinnere ich mich auch, ich bin oft Rechenkönigin geworden.
Das sind aber wirklich so tolle Momente. War Schule für dich in die Grundschule mehr positiv als...
Also die Grundschule ja, nein, auch nicht nur, aber sie war schon für mich auch ein Kampfort.
Ein Kampfort?
Ja, okay. Total. Ich habe mich oft unverstanden gefühlt. Ich bin so ein Mensch, ich möchte gern verstanden werden. Aber nicht jeder versteht dich immer gleichermaßen, ne? Deswegen. Mhm. So, das ist wahrscheinlich auch, das ist jetzt vielleicht auch die Schleife zum Anfang zurück. Zu diesem Ehrlichsein.
Ja.
Ich habe immer das Bedürfnis, ich sag was und dann denke ich, müssten das doch alle verstehen. Es gibt so einen ganz frühen Kindheitsmoment, wo ich mal zu meinem Bruder gegangen bin, weil ich hatte so eine Erkenntnis, ich weiß nicht, ob ich 3 oder 4 war, ja. Da habe ich gesagt, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Alle Menschen sind, weil meine Eltern haben gesagt, alle Menschen sind gleich, Lilith. Okay. Und dann habe ich gesagt, wenn alle Menschen gleich sind, denken sie auch alle das Gleiche. Und dann bin ich zu meinem Bruder gegangen und gesagt, ich weiß, was du denkst. Und dann hat er gesagt, weißt du gar nicht. Dann habe ich gesagt, doch, das und das. Nee, und habe ich gedacht, ach fuck, sind wir doch nicht gleich. Was ist da los? So eine der frühesten Erkenntnisse. Trotzdem war das mein großes Hadern in der Schulzeit. Ein Ding vielleicht noch, was dann auch der weiterführenden Schule für mich echt ein Thema war, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, ist, ich war oft Klassensprecherin. Oh Wunder, ne? So viel, wie ich auch rede, hier rumrede. Und dann dieses, du redest in der Klasse über die Lehrer. Mhm. Und sagst, so, das geht nicht mehr und das machen wir nicht mehr mit. Dann kommt der Lehrer oder die Lehrerin und dann war ich ja die Klassensprecherin, habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben gerade darüber geredet und wir finden es nicht in Ordnung. Dann fragte der Lehrer, und, wer sieht es auch so? Niemand sagt was. Ja, Lil, dann bist es wohl nur du. Dieses Erlebnis hatte ich 2-mal. Und da habe ich natürlich auch was drüber gelernt, über Mut, ne? Über die Courage, dann auch Dinge ändern zu wollen. Mhm. Das hat mich wütend gemacht auch, aber ich habe mir das dann auch nicht mehr gefallen lassen. Und dann habe ich tatsächlich auch gute Erlebnisse später gehabt, wo wir tatsächlich, wenn Lehrer wirklich Mist gebaut haben, und das tun Lehrer hin und wieder, wo wir uns als Klassengemeinschaft auch zusammengeschlossen
auch
haben.
Auch Lehrer sind Menschen. Ich habe nicht gedacht, dass ich das auch mal sage, aber ich erlebe ja sehr viele Lehrer, die ja unglaublich viel tun und unglaublich engagiert sind und deswegen kann ich jetzt tatsächlich, früher wäre ich nie in die Bresche gesprungen. Und es wäre auch mein Albtraum gewesen, jemals mit Lehrern zu arbeiten. Aber ich muss wirklich sagen, die, mit denen ich arbeite oder die, die ich kenne, die sind tatsächlich echt großartig. Und dann finde ich das auch mal gut, wenn man auch mal sagt, ja, sie sind auch Menschen und sie leisten so eine irre Arbeit teils,
ja,
dass ich froh bin, dass wir so viele haben, die sagen, sie arbeiten und kümmern sich um Jugendliche, ja, und um junge Menschen, weil die unglaublich viele rauffangen. Das einmal, ja. Punkt. Einmal durfte ich das jetzt auch loswerden.
Nein, du hast vollkommen recht. Und die sind ja jetzt auch, sind ja so junge, agile Menschen wie wir, die sind ja fast alle in unserem Alter, diese Lehrer. So, ne? Deswegen, ja. Nein, ich verstehe Lehrer jetzt natürlich auch viel besser. Knallharter Job. Ich möchte
krasser Job
nicht haben. Das ist echt, also wenn ich 2 pubertierende Kinder zu Hause reichen mir, so eine ganze Klasse davon. Ja. Gute Nacht.
Ja, ja. Ist so, wenn du jetzt nochmal in die Zukunft guckst, jetzt haben wir gerade in die Vergangenheit geguckt, einmal noch in das die Zukunft. Was würdest du dir wünschen für Schule und vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Yeet und Digital School Story?
Ja, das wäre cool. Vielleicht könnten wir das tatsächlich auch mal in Gemeinden bringen. Wir haben ja jede Menge Yeetis, die Pfarrerinnen und Pfarrer sind. Und auch ganz viele Influencer, die sich ja auch, das Thema Religionsunterricht ist schon auch ein schmerzhaftes für viele, weil das eine Herausforderung ist. Ne? Die sind ja, die haben ja, Pfarrer und Pfarrer haben ja super viel mit Menschen einfach zu tun, auch Diakone und Diakonen natürlich. Das ist ihr Hauptgeschäft, den ganzen Tag mit Menschen zu reden und sich mit deren Emotionen auseinanderzusetzen. Und dann sind, glaube ich, so Schulklassen auch eine harte Herausforderung und Konfis, ne? Weil du hast halt mit den ganz Alten und Gebrechlichen und Einsamen zu tun und du hast, da gibt's ja aber auch Vorlieben, Menschen, die das eine besser können und das andere. Mhm. Und ich glaube, coole Ideen für die Jugendarbeit sind immer gefragt und ich glaube, das könnte vielleicht meine Umfrage wert sein, dass wir mal eine Tour durch die Kirchengemeinden von unseren Yeetis machen mit Digital School Story. Was meinst du?
Überlegen wir uns und gehen mal an.
Ja, cool.
Na dann, danke für das spannende Gespräch. Ich glaube, du hast ganz viele anregende Dinge gesagt. Ich bin gespannt, was wir darunter auch sammeln werden und welche Feedbacks wir kriegen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen und gemeinsam spazieren gehen.
Ja, danke. Sehr gerne, da freue ich mich auch. Danke für die Einladung.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.